Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.
Herzlich willkommen. Es ist schon wieder Drinni-Dienstag. Herzlich willkommen. Hallo.
Hallo.
Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Das wisst ihr ja inzwischen. Chris, wie geht's dir denn heute?
Ich bin ehrlich, mir geht's gar nicht so gut. Ich fühle mich gerade so wie, wenn man kurz vorm Einschlafen ist und die ganzen peinlichen Sachen, die man in den letzten 10 Jahren gesagt hat, nochmal durch den Kopf gehen lässt und man einfach ins Wehrweisen kommt, wie man in der Schweiz
Wehrweisen.
Sagt. Ich habe gelernt, das sagt man in Deutschland nicht, aber ich finde das ein sehr gutes Wort. Wenn man
das klingt für mich nach so einem Tier aus dem Lab-Spiel. Ja. Ich bin Wehrweisen, Level 4.
Ja, so fühle ich mich auch etwa. Ich denke dabei an eine ganz bestimmte Situation, die mir immer wieder vorkommt. Und zwar, wenn man irgendwo zu einer Gruppe hinzustößt, also Gruppe ab 2 Personen, und die beiden Personen sagen dann, ha, lustig, über dich haben wir gerade gesprochen. Und dann aber nicht sagen, was sie genau besprochen haben, sondern das einfach so sagen, ohne weitere Informationen. Man lässt einen völlig in den Seilen hängen, irgendwo im Nichts. Man weiß nicht, was war
tappen.
Da. Genau.
Sehr unangenehm. Wir haben gerade über dich gesprochen. Ja, das ist aber wirklich das Schlimmste, was passieren kann als Eröffnungssituation in der Konstellation.
Ja, wirklich unangenehm.
Also da will man ja auch wirklich erstmal gar nicht wissen, warum. Also das ist ja wirklich, das ist so,
Der kommt immer zu spät, er stinkt, er hat Mundgeruch, hast du seine Füße schon mal gesehen? Was bespricht man da, ne?
Ja, und selbst wenn ich über jemanden gesprochen hätte, würde ich es ihm doch nicht direkt sagen, wenn er kommt.
Ja, also, ich weiß nicht, was das für ein Reflex ist. Ich glaube, um sich selber gegenseitig in der Gruppe komfortabler zu machen mit der Person, die dazu stößt.
Aber für welche Person auf der Welt ist das komfortabel?
Ja, das weiß ich auch nicht, aber das frage ich manchmal eigentlich bei sehr vielen
so
Sachen.
Manchmal gibt es soziale Sachen, so Sozialcodes, die ich einfach nicht verstehe. Die kann ich nicht dechiffrieren mit meinem Drinni-Wesen. Ich blicke da nicht durch. Manches ist irgendwie so seltsam, aber irgendwie normal.
Ich brauche einfach eine Lösung für alles. Ich brauche eine Lösung für solche sozialen Events. Ein für alle Mal.
Ich habe mir mal überlegt, also man kann ja immer, wir arbeiten ja bei Film und Fernsehen und dann ist es ja gang und gäbe, dass man mal für Szenen ein Stunt-Double hat.
Mhm.
Oder auch Licht-Double, sowas gibt's ja auch. Die dann einfach da stehen, wo dann die Person später beim Dreh steht.
Genau, für die Probe zum Ausleuchten.
Ja. Und wenn man so zum Beispiel so ein Stunt-Double für so Alltagssituationen einfach buchen könnte, das ist halt geil. Weil ich frage mich halt auch, manchmal sind es auch so Szenen, die sind nicht wirklich gefährlich, da muss man auch nicht mega krass was machen, aber man bucht halt ein Stunt-Double, um auf Nummer sicher zu gehen, dass wirklich nichts passieren kann.
Mhm. Einmal über den Tisch rollen zum Beispiel,
ja, genau,
sowas.
Ja, genau, sowas. Und dann denke ich mir auch so, wo fängt das denn an? Ab wann kann man ein Stunt-Double buchen? Kann man nicht auch anrufen und sagen, können Sie vielleicht zu mir kommen und dem Postboten die Tür aufmachen? Ich hätte so gerne mein eigenes Stunt-Double für solche Situationen. Weil ganz ehrlich, ich würde lieber aus dem brennenden Helikopter springen, als beim Bäcker irgendwie 3 verschiedene Sorten Brötchen zu bestellen.
Ja.
Also dann würde ich lieber noch den Sprung selber machen.
Ein Stunt-Double, das HandwerkerInnen die Tür aufmacht.
Ja, genau.
Oder auch zum Geburtstag fährt. Zum eigenen wie auch zu denen von anderen.
Ja.
Weißt du, wenn eine Party für dich geplant ist, du wirst 30, dann schickst du einen Stunt-Double dahin.
Ja, und die machen dann den Smalltalk für einen und so. Alle unangenehmen Sachen. Mich würde interessieren, vielleicht hören uns ja Stunt-Leute zu.
Mhm.
Ab welchem sozialen Ereignis, ab welcher Rolle, die ihr spielen müsst, kann man euch buchen?
Ich ahne, dass es ähnlich wie bei uns AutorInnen ist. Das ist einfach eine Frage vom Geld ist und da macht man eigentlich alles.
Ja, ich meine, wenn ich jetzt sage, ich weiß nicht im Detail, wie teuer das ist, aber wenn ich sage, ich buche dich jetzt für einen Tag und lass es aber so ein bisschen nebulös, was die Person machen muss.
Ja.
Und wenn sie dann vor Ort ist, sage ich, ja, du musst jetzt hier für mich einen Heizungsmann reinlassen und um 16 Uhr musst du zum Bäckerei gehen, 4 verschiedene Sorten Brötchen bestellen.
Ja.
Und danach musst du Smalltalk mit der Nachbarin aus dem 4. Etage machen.
Ja.
Wenn das Geld stimmt, ganz ehrlich, die wird doch nicht wieder nach Hause gehen dann.
Ja,
die
guck
Person.
Mal, Stunt-Leute sind ja auch eigentlich SchauspielerInnen, die ein bisschen risikobereit sind.
Ja.
Also die sich auch mal anzünden.
Die auch die Gefahr zu sterben lieben.
Oder vom Hochhaus springen, Fallschirm springen können noch.
Ja.
Also eigentlich sind sie im Grunde genommen SchauspielerInnen, die bereit sind, an die Grenzen zu gehen. Und das ist ja eigentlich genau der perfekte Job, ne?
Es sind Schauspielerinnen, denen ihr Leben ein bisschen weniger wert ist als anderen. Und deswegen haben sie so einen hohen Marktwert.
Und deswegen sind sie perfekt für unser Vorhaben, wenn man jetzt zu den Schwiegereltern an Weihnachten, am 3. Weihnachtstag muss. Das ist eigentlich perfekt.
Ja.
Hey, ich habe direkt was für unsere Rubrik Drinsider scharf nachgefragt. Eine scharfe Frage an dich, Julia.
Affengeil.
Drinsider scharf nachgefragt.
Wir sind ja Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone bekanntermaßen. Aber der zweite Untertitel, der wird immer gut und gerne verschwiegen. Der heißt nämlich Drinnis, der lösungsorientierte Podcast. Und darum geht's in dieser Rubrik, wo wir uns investigative Fragen zu sozialen Events stellen. Also wie geht man mit sozialen Events um, mit sehr spezifischen. Und ich habe mir eine Situation aus meinem Gedächtnis rausgesucht, die immer wieder vorkommt, vor allem wenn man aus einer Kleinstadt kommt, nämlich das Wartezimmer, wo man eine Person trifft, die man kennt. Also folgende Situation.
Beim Arzt oder bei der Ärztin?
Man geht zur Ärztin und da sind dann Leute, Fremde, und das ist aber auch eine Person, die man kennt, und man muss dort warten dann, man setzt sich dazu. Die große Frage ist, Smalltalk ja oder nein mit der Person, die man kennt? Also im Prinzip will man es ja immer verhindern, aber man will ja auch nicht unsympathisch wirken. Ich habe mir immer gedacht, Wartezimmer, so wurde ich auch erzogen, ist absolute Verschwiegenheit. Dort wird kein Wort gesagt, da wird höchstens mal Hallo und auf Wiedersehen gesagt, aber da wird nicht über nichts geredet.
Ja.
Meine Frage ist jetzt, wenn da jemand sitzt, die man kennt, eine Person, die man kennt, spricht man mit der Person? Wenn ja, spricht man auch über das Leiden, was man hat? Also fragt man, warum bist du da? Weil das ist ja so wie der Elefant im Raum, den man irgendwie beseitigen muss. Oder ist es zu krass? Geht man der Person zu nah und vor allem auch den anderen Wartenden?
Ich würde sagen, auf keinen Fall miteinander sprechen.
Aber das wirkt doch dann total unsympathisch. Nein, wenn da eine Person ist, nehmen wir an, eine total outgoing Person, die erwartet, jetzt haben wir haben uns ein Jahr lang nicht mehr gesehen, 2 Jahre, 3 Jahre. Jetzt kommt der Chris rein und sagt nicht zu mir, begrüßt mich noch nicht mal richtig.
Nein, begrüßen ist schon in Ordnung. Man kann schon sagen, hey, alles okay. Okay, alles okay, sagt man vielleicht für
Martin. Ja, eben, da fängst du schon an. Hey, wie geht's? Sagen, hey, schon schwarzes,
ja,
rotes Tuch.
Ja, ich würde vielleicht so rüberwinken. So.
Hi.
Dass man sich gesehen hat, so. Aber ganz
klar.
So wie
ein Busfahrer.
Ich finde, in einem Wartezimmer haben Gespräche nichts verloren. Weil, nicht nur, weil man selber oft in der Verfassung ist, dass man nicht über irgendwas sprechen will. Man ist ja aus Gründen dort. Mhm. Aber auch, weil andere fremde Personen im Wartezimmer sind, von denen man nicht weiß, was sie haben. Es kann auch sein, dass die krasse Migräne haben oder sonst irgendwas. Und wenn dann Leute anfangen zu labern, wird es denen viel zu viel. Deswegen einfach ruhig sein. Das ist schon mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist einfach, generell im öffentlichen Raum mit fremden Personen um mich rum, will ich einfach nicht so laut über Sachen reden, die niemandem was angehen.
Das ist völlig klar auch für mich. Aber das Problem ist, es gibt Leute, die erwarten, dass man mit einem spricht. Was macht man dann? Oder was macht man, wenn die andere Person, die man kennt, anfängt, mit einem zu sprechen und im schlimmsten Fall noch fragt, wie geht's dir?
Ich glaube, ich würde dann im Zweifel eine Krankheit vortäuschen, die es mir nicht erlaubt zu sprechen. Ich würde dann sagen,
so auf den Hals, so auf den Hals zeigen.
So. Ja, weil ich finde, das ist einfach ein No-Go.
Und was ist dann, wenn neben dir jemand sitzt mit einem ernsthaften Halsleiden, eine chronische Krankheit, eine Person, die vielleicht jeden zweiten Mittwoch da sitzt, weil es ihr so schlecht geht und du machst hier den Clown?
Ja gut, für ein Unheil muss man sich entscheiden und dann im Zweifel lieber das, mit dem ich den Leuten am wenigsten auf den Sack gehe.
Im Prinzip kann man sagen, das Wartezimmer einfach vermeiden, einfach pünktlich zum Termin erscheinen. Und wenn die Person sagt an der Theke, ja, sie müssen noch sich kurz gedulden, sagt man, ich warte mal eben kurz draußen. Vielleicht ist das eine Lösung.
Ja.
Ich habe es noch nie gemacht, aber vielleicht, wenn es die Immobilie, wo sich das Wartezimmer befindet, erlaubt.
Der Grundriss.
Dann kann man ja vielleicht sogar so vor die Tür stehen, wo man das sieht.
Ich bin aber eine Person, ich weiß es sehr zu schätzen, dass so Wartezimmer immer so Oldschool-Lesezirkel-Zeitschriften hat. Es gibt da wirklich immer alles. Die Barbara, die Bild am Sonntag, die Bild der Frau. Also wirklich die richtigen Scheißzeitschriften. Ja. Und da kommt man ja sonst nie zu, die zu lesen. Weil wer kauft das schon? Aber beim Arzt, bei der Ärztin liegen die immer bereit. Und dann blätter ich mich da durch und dann bringe ich mich richtig schon mal in Rage für meinen Termin. Den ich gleich habe. Und dann kann man auch sehr gut Smalltalk aus dem Weg gehen, indem man einfach sehr vertieft in die neue Barbara ist.
Ja, da muss man aber auch abgebrüht sein. Wenn da wirklich jemand dazustößt, die man kennt und dann einfach so tun, als würde man lesen, da muss man abgebrüht sein. Aber ich nehme die Challenge gerne an fürs nächste Mal, wenn ich beim Arzt bin.
Vielleicht auch deswegen immer so ein bisschen inkognito rausgehen. Also ein bisschen.
Und du meinst mit so einem Trenchcoat und so einem Hut oder wie genau?
Die Mütze so ein bisschen zu tief ziehen. Vielleicht mal eine andere Brille, die man nur für besondere Anlässe anzieht. Ein Mantel, den noch keiner kennt. Immer so ein bisschen, dass man nicht auf den ersten Blick direkt identifizierbar ist und dass man sich dann gut hinter einer Barbara verstecken kann.
Ich hatte auch schon die Situation, dass man draußen jetzt mit Alltagsmaske rumläuft und dann Blicke sich treffen. Und manchmal war ich mir nicht sicher, ob ich die Person kenne oder nicht. Und was denkst du, schützt die Alltagsmaske eher von unangenehmen Begegnungen oder es verleitet sie sogar noch dazu, dass Leute sich ansprechen und sagen, sag mal, Chris, bist du's?
Also ich habe das Gefühl, dass es wirklich schützt und ich genieße das irgendwie. Also die Maske an sich genieße ich nicht, die ist ja wirklich, also ist nicht angenehm, aber ich habe das Gefühl, der Effekt, dass Leute sich noch schlechter erkennen, führt einfach zu weniger allgemeinen unangenehmen Situationen, zumindest in meinem Leben.
Also ich für mich habe beschlossen, dass ich die Maske aus freien Stücken werde ich mir die nie mehr abnehmen. Ich werde die tragen.
Weil auch nach Corona.
Und ich verstehe, viele Leute mögen diese Maske nicht. Ich mag sie sehr. Ich werde sie nie wieder ablegen. Also in 10 Jahren, wenn alles vorbei ist und ihr eine Person in Köln rumlaufen sieht, die mit einer Maske ist, das bin ich.
Aber dann weiß ja jeder, dass du es bist.
Du hast den Witz verstanden, Julia.
Oh Gott, ich bin so blöd.
Das war's mit Drinsider.
Drinsider. Scharf nachgefragt.
Julia, heute ist die große Folge der Fragen. Ich habe nämlich eine Frage schon wieder an dich. Was sind die 5 bekanntesten Schweizer Promis, die du kennst?
Peach Weber. Also den meinst du in der Schweiz bekannt oder auf der Welt
global,
bekannt?
International, global, international. International.
Okay. Chris Sommer. Okay, also wirklich.
Aber der Schlagersänger, nicht ich.
Ja, mit den Papayas. Nee, Moment. Also auf jeden Fall Roger Federer.
Ja.
DJ Bobo.
Auf jeden Fall, René Boomer.
Hazel Brugger.
Ja, klar.
Michelle Hunziker.
Ja, oft vergessen. Fällt dir noch jemand ein?
Da wird schon knapp.
Und da steige ich ein. Eine Person, die oft und gut und gerne vergessen wird, in Deutschland und auch international, und ich würde auch sagen, in der Anderswelt. Vincent Raven.
Ist der Schweizer?
Also ist ein Schweizer. Und ich habe diese Woche ein Bild von ihm geteilt und daraufhin habe ich eine brisante Zuschrift bekommen. Vielleicht muss ich aber anders anfangen. Man muss nochmal sagen, was ist eigentlich Vincent Raven? Vincent Raven ist ein sogenannter Mentalist, der bekannt wurde durch die Erfolgsshow Next Uri Geller. Die war so 2008. Da war noch Fernsehen
das
richtig
groß. Das war legendär.
Groß.
Da war doch eine Farid?
Farid Bang. Nee.
Nein,
Farid der Mentalist.
Farid der Mentalist.
Ja, und ich behaupte, mit der Nailgun, dieses Meme. Und ich behaupte.
Stop it, Farid, there are children watching.
Und ich sage es dir, ich behaupte, mein Freund Erfan und mein Bruder, die haben das Meme-Game erfunden 2008, weil die haben schon als Running-Gag früher immer gesagt, stop it, Farid. Wenn irgendwas aus dem Ruder gelaufen
ist. Das
ist
so geil,
auch
das
in der
sage
Schule.
Ich heute noch.
Jemand hat ein Papierknüllen durchs Klassenzimmer geworfen, dann Erfan, stop it, Farid.
Stop it, Farid, there are children watching.
Ja.
Kurze Erklärung. Muss dazu sagen, Uri Geller musste während des Auftritts von Farid einschreiten, weil Farid hatte eine Nagelpistole und wollte sich damit in die Hand oder in den Kopf?
In den Kopf. Ich glaube, der hat irgendwie die Leute angeleitet, dass sie ihm sagen sollen, wo er sich hinballern soll.
Ja, das war richtig krass. Und das war wirklich so 20.15 Uhr pro 7, also wirklich noch Kinder dabei. Und da musste Uri Geller einschreiten, als er sich gerade mit der Nagelpistole in den Kopf schießen wollte. Stop it, Farid, there are children watching.
Aber ich glaube, es gibt auch so Enthüllungsvideos, dass man sieht halt, dass die Nailgun gar nicht angeschlossen waren.
Ja,
die waren noch nicht mal eingesteckt. Also für mich, das ist peinlich.
Trotzdem sollte man es einfach nicht zeigen, weil es auch Leute gibt, die sowas nachmachen.
Ja, klar. Also ich habe damals auch wirklich meine Uhr auf den Fernseher gelegt und gedacht, mit meinem Vater zusammen, jetzt gleich geht's rund. Und wir nehmen Kontakt zu den Aliens auf. Nee, das war eine andere Show, oder? Kontakt zu den Aliens aufnehmen. Es gab nochmal so eine.
Weiß ich nicht.
Ich glaube, es gab so ein Spin-off.
Das war so eine kranke Zeit.
Wir nehmen auf Pro7 um 20.15 Uhr Kontakt zu den Außerirdischen auf. Das war eine geile Zeit.
Aber Moment, das mit der Uhr. Achso, die sollten dann wieder laufen, ne? So stehen gebliebene Armbanduhr.
Ja, ja, und da bin ich auch komplett davon überzeugt, dass das klappt. Das hat auch gar
wegen
nichts
Magnetfeld.
Mit
Magnetfeld.
Nein, das hat überhaupt nichts mit Magnetfeldern vom Fernsehen zu tun. Das sind die übernatürlichen Kräfte von Uri Geller. Auch eindeutig.
Ja.
Und Vincent Raven war da als Teilnehmer und ich meine, er hat sogar gewonnen. Und der war halt so ein langer Lederkluft, sah ein bisschen aus wie Bon Jovi.
Never forget, ey.
Ein bisschen Bon Jovi, aber mit zu viel Schnaps drin.
Der Bon
und zu lange
Jovi
in der Sonne.
Von Wacken, so sieht der aus.
Und der hat einen Rabe dabei, Korax.
Korax.
Und ich meine, der Rabe hat ihm als Medium gedient, zur Anderswelt Kontakt aufzunehmen, also zu den Toten.
Und er hat aber auch mit Korax kommuniziert. Also er hat gesagt, er könnte mit seinem Raben sprechen,
ja,
oder?
Klar. Und der Rabe hat mit den Toten gesprochen,
ja.
Genau so war es.
Okay.
Und genau dafür wurde Vincent Raven übrigens auch kritisiert. Habe ich auf Wikipedia gelesen. Vincent Raven ist in Zauberkreisen umstritten, da er vorgibt, tatsächlich magische Fähigkeiten zu haben. Der Präsident des Magischen Rings der Schweiz, einer Vereinigung von Berufs- und Amateurzauberern, sagte, es sei unverantwortlich, dass Raven behaupte, er könne Kontakt zu Toten aufnehmen.
Das ist so so geil. Der denkt halt wirklich, er ist ein Zauberer. Also es ist nicht
ja,
nur ein Show-Act,
auch.
Sondern...
Was denkst du denn? Vincent Raven hat magische Kräfte.
Ich habe mal ein Video gesehen, wo Korax Vincent Raven angeschissen hat.
Ja.
Live in der Show, das fand ich lustig. Aber interessant, dass er von sich selber das wirklich denkt, weil... Das finde ich auch mal ein interessantes Insight von so Mentalisten, die wirklich denken, dass sie das können. Aber dann wird es auch schnell gefährlich, wenn sie sich die Sachen wirklich zutrauen auf der Bühne, oder?
Naja, ich finde, es ist absolut ungefährlich. Ich vertraue Vincent Raven komplett. Und mein Freund hat mir nämlich berichtet, Vincent Raven hat in einer großen Stadt in der Schweiz, ich kann die Stadt ja nennen, in Bern, hat er einen Keller, wo er so seine Shows abgehalten hat. Und zwar hat, weil er schon lange nicht mehr da ist. Vincent Raven ist nämlich verschwunden. Aber mein Freund hatte vor 2-3 Jahren Zugang zu diesem Keller. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber er hatte Zugang zu diesem Keller und er war in diesem Keller. Einige Male. Und diesem Keller ist immer noch alles so stehen und liegen gelassen, als hätte Vincent Raven flüchten müssen. Sein Mantel ist da. So,
was,
so,
der Originalmantel von Vincent Raven?
So ein Käfig, ja klar, der Kerzen, so ein Käfig für die Raben, schummriges Licht. Und der Briefkasten ist komplett überfüllt mit Briefen von...
Krankenkasse.
Wahrscheinlich.
Ja, aber wo ist er denn? Ist er im Jenseits oder
ja,
wo ist er hingeflohen?
Ich habe ein bisschen recherchiert. 2017, das war noch so ein großes Ding, ist ein Rabe verschwunden. Vincent Raven sagt, der Rabe wurde gestohlen und zwar an der tschechischen Grenze. Österreich-tschechische Grenze. Ich glaube, Vincent Raven hat einfach vergessen, das Türchen des Käfigs wieder zuzumachen. Wahrscheinlich ist der Rabe einfach geflohen. Auch 2017, das sind die letzten Meldungen zu Vincent Raven, war die Hauptattraktion und Stargast bei der Eröffnung der Sommerrodelbahn-Saison in der Schweiz. Der hat so im Bündnerland hat er dort so eine Sommerrodelbahn eröffnet. Und da war er Stargast.
Wer kennt ihn nicht, den sommerlichen Vincent Raven?
Ja, das war die letzten Meldungen. Seither ist er verschwunden.
Ja, aber das ist doch mysteriös.
Ich weiß nicht, vielleicht ist er davon geflogen. Was ich auch gefunden habe, und ich glaube, der Song ist gar nicht so unbekannt, aber die Leute, die ihn noch nicht kennen, Vincent Ravens Song Schwarze Seelen tanzt. Und das ist so ein Trance-Ding, was er irgendwie mal rausgehauen hat vor ein paar Jahren. Und das finde ich richtig geil. Und ich habe mir den Song angehört und das ist schon sehr mystisch und auch klingt auch sehr gefährlich. Aber das Problem bei Vincent Raven ist, als Schweizer spielt ihm natürlich so ein bisschen der Akzent rein. Dieses gerollte R und auch klar, die Vokale sind so ein bisschen heller gefärbt als im Deutschen.
Man kann es nicht so richtig gruselig filmen.
Genau, er singt dann, also er singt auch nicht, sondern er spricht so ein bisschen H.B. Baxter-mäßig. Ja. Der singt ja auch nicht. Und dann sagt er so was Sachen wie, The Raven is back. Oder... Schwarze Seelen tanzt. Schwarze Seelen tanzt. Dann gibt's so ein Build-up, das finde ich richtig geil, da habe ich richtig
der
abgezappelt.
Sagt
so.
Aber, die Prophezeiung.
Die Prophezeiung.
Man kann es halt gar nicht ernst nehmen, weil er halt Schweizerdeutsch spricht.
Geh also deinen steinigen Weg und finde das Licht.
Ich habe null Angst, wenn ich das höre. Ich habe eher Bock, so ein bisschen Käseraclette zu machen oder so.
Und ich habe auch den Eindruck, der hat zwei Vokabelhefte gefunden. Das eine ist Lateinisch und das andere ist Französisch. Und dann sagt er zum Beispiel so, Wörter wie jeune homme fromage, also junger Mann Käse. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber das höre ich da mindestens so raus. Der hat einfach so ein bisschen aufgeschlagen, guckt, was...
Der spricht einfach nur ein paar Wörter.
So spricht er dann, so lateinisch, keine Ahnung, was das heißt, Salve. So und
für mich ist das ein Smash-Hit.
Ja, und ich habe jetzt den Eindruck, gerade in diesen schwierigen Zeiten, man braucht eine Identifikationsfigur, die auch zeigt, es gibt noch mehr als das Irdische. Man braucht jemand, der einen Hoffnung schenkt. Und wer könnte da nicht besser passen als Vincent Raven?
Ja.
Nun gut, Vincent Raven ist weg. Es braucht also einen neuen Vincent Raven.
Ich meine, das ist einer von 5 Promis aus der Schweiz. Irgendjemand muss sein Erbe antreten.
Ja, und ich würde mich jetzt natürlich bereit erklären, das zu übernehmen. Diese Bürde würde ich nehmen.
Ich bin dafür, aber bitte nicht die Haare lang wachsen lassen.
Natürlich, das gehört dazu. Und ich sehe es gar nicht so, dass ich mich jetzt selber inszenieren will, sondern es geht darum, dass ich der Gesellschaft einen Dienst leisten will.
Ja.
Und vielleicht werdet ihr in den nächsten Wochen, nächsten Tagen irgendwo mal einen Rabe vorbeifliegen sehen und das könnte dann meiner sein.
Korax.
Oder ich hört einen Song irgendwo. Oder ihr hört in eurem Schlaf einen kleinen Zauberspruch, der euch Freude bereitet.
Die Prophezeiung.
Die schwarze Seelentanz.
Du müsstest auch mal so einen Song aufnehmen, aber dann einfach mit den französischen Wörtern, die wir in der Schule gelernt haben. Arthur est ton
perroquet. Laissons-y à la piscine. Prendre une douche, c'est obligatoire.
Mais regarde, Bernard.
Der Bronze.
Et boum, c'est le genre. 4 baguettes pour le prix de 2.
Je m'appelle Hans.
Boah, wir müssen das mal aufnehmen mit so einem richtigen Trash-Techno-Ding. Und dann haben wir auch nächste Woche, können wir das mal einleiten, die Folge, mit einem richtigen Französisch-Trash, Vincent Raven.
Ich mache das nur, wenn es auch Trockeneisnebel gibt. Das ist meine Bedingung. Und kann man nicht auch mal Julia Leischig dafür irgendwie gewinnen, dass sie mal so eine Promi-Edition macht von Vermisst, dieser Sendung, ja, wo man Familienmitglieder sucht?
Ja.
Und zwar meine Idee, wir als Normalos fragen Julia Leischig, was ist eigentlich aus Vincent Raven geworden? Und dann sucht sie den. Oder was ist eigentlich, wo ist eigentlich Marco Schreil?
Eigentlich Ulf von Big Brother.
Genau. Was ist mit denen passiert? Vielleicht will man es dann doch nicht so genau wissen. Könnte sie sich herausstellen.
Ich will es auf jeden Fall wissen.
Aber ich würde gerne wissen, was mit Vincent Raven ist. Ich habe gesehen, dass er Sachen noch postet auf Facebook. Vielleicht aus der Anderswelt aber schon. Man weiß es nicht.
Ich war auch mal in der Anderswelt unterwegs. Ich habe das schon mal angedeutet in einer anderen Folge. Ich war tatsächlich mal Teilnehmerin bei einer Hypnose-Show.
Im Fernsehen?
Nein, um Gottes Willen. Nein, besser. Es war im Moviepark in Bottrop-Kirchhellen. Also ich weiß nicht, ob das immer noch ist. Ich weiß gar nicht mehr, ob es den Park noch gibt. Aber damals, als ich da war in meiner Jugend, frühen Jugend, habe ich gedacht, ich mache da mal mit. Das war so ein dubioser Typ, der irgendwie, also so Typ Staubsaugervertreter, der dann, das ist ja immer irgendwie so der gleiche Schlag, Mensch, habe ich so das Gefühl, die sowas machen. So ein bisschen so Abzocker, Scharlatane irgendwie so, ja, ne?
Gut, wir wollen jetzt niemanden verunglimpfen.
Nein.
Aber ich glaube schon, dass es
Hypnotiseur
gibt.
Super Sache. Ja. Und der hat dann so eine Show gemacht und ich habe mich dann bereitgestellt als Freiwillige. Und da muss ich wirklich sagen, ich muss
jetzt...
Wie alt
warst du da?
Ja, so 14, 15.
Okay.
Und ich muss jetzt einmal sagen, ich glaube, Hypnose ist eines der größten Missverständnisse der Menschheit.
Ja.
Weil, das kann ich auch begründen.
Das ist zunächst mal noch nichts Neues, aber deine Begründung finde ich spannend.
Ja. Also, als ich da mitgemacht habe, da war die Situation folgende. Es war wirklich ein Showraum, es war eine Bühne. Auf die Bühne wurde man gerufen, es war auch keine kleine Bühne, es war eine amtliche Bühne, so. Es war eine richtige Show mit Licht und allem. Er hatte ein Mikrofon und so. Im Publikum saßen vielleicht 50 bis 100 Leute.
Ganz schön ordentlich, ne?
Das war ganz schön viel. So, wenn man in diese Situation kommt und man wird auf die Bühne gerufen und man steht da und dann hypnotisiert der einen, dann stehst du plötzlich im Mittelpunkt von so einer Veranstaltung, was einem schon mal generell unangenehm ist. So, ich weiß nicht, was mich da geritten hat.
Ja.
Aber ich glaube, mein Problem war, dass ich die anderen Sachen nicht machen konnte in diesem Park, weil ich immer so schnell mich übergeben muss von so Achterbahnen. Deswegen wollte ich eher sowas machen. Auch machst du da, gehst du mal zu der Show. So. Und dann war es wirklich schon unangenehm, irgendwie auf der Bühne zu stehen, weil ich dachte, okay, das ist doch irgendwie krasser, als ich es mir vorgestellt habe.
Warst du da alleine auf der Bühne oder war es so eine Gruppenhypnose?
Es war eine Gruppenhypnose. Es waren noch andere Leute. Und wenn man dann in dieser Situation ist, und der Hypnotiseur, und du bist 14 und der Hypnotiseur ist 50 und es macht eine mega Show und ist mega angeknipst und alle gucken dich an, dann spielst du da auch mit.
Ja.
Also das ist meine Erfahrung einfach, du spielst dann einfach mit.
Es ist eine Drucksituation.
Es ist eine Drucksituation.
Man muss performen irgendwie.
Du willst nicht den Hypnotiseur hängen lassen und der Menge zeigen, guck mal, dieser Mann kann gar nichts, Hypnose funktioniert nicht. Du willst dich auch selber nicht blamieren und dann wieder so von der Bühne runtergehen und sagen, oh, tschüss. Das ist alles ist in diesem Moment peinlich und es passiert alles so schnell und du wirst so schnell in diese Show reingezogen, dass du quasi dich nicht dagegen wehren kannst, dass du es einfach machst.
Ja.
Und das hat nichts mit Hypnose zu tun oder damit, dass ich in einer Anderswelt unterwegs war, sondern das war einfach eine sehr unangenehme Situation. Und als Drinni war ich nochmal doppelt belastet, weil du willst dann auch nicht unangenehm auffallen im Sinne von, ich stell den bloß. Ich möchte niemanden bloßstellen.
Man will ihn ja nicht enttäuschen auch.
Ich möchte ihn nicht enttäuschen.
Die
und aus Höflichkeit, spielt man dann mit.
Ja.
Und das ist nämlich ein riesen Missverständnis, weil im Nachhinein denke ich so, damit habe ich ihm auch keinen Gefallen. Weil er wiederum dachte dann, dass seine Hypnose funktioniert. Und so ist es, glaube ich, seit Jahrzehnten und Jahrhunderten, dass die Leute mitspielen, um den nicht zu enttäuschen. Und der daraufhin denkt, wow, ich bin ein krasser Hypnotiseur. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Und so machen die dann halt weiterhin Geld. So. Mhm. Und das war wirklich unangenehm. Und ich habe da wirklich so getan, als wäre ich eine Putzfrau und würde den Boden putzen. Und ich habe wirklich so getan, als wäre ich Britney Spears und würde gerade One More Time performen, Hit Me Baby One More Time. Und danach dachte ich nur so, fuck, das war so peinlich.
Ja.
Aber es war mir weniger peinlich, als zu sagen, ey, du bist echt ein Trottel und das funktioniert gar nicht. Weil ich so höflich war.
Hätte die wenigstens ein bisschen was von seiner Gage abgeben können.
Ja, wirklich. Ich war wirklich das Highlight bei seiner Show. Es gab hinter eine DVD. die ich bis heute von meinen Geschwistern verstecke. Und ich kann sagen, Hypnose ist ein riesiges Missverständnis. Und bitte spielt nicht mit, wenn ihr in so einer Situation seid. Ich habe nämlich neulich wieder eine Show gesehen, die Hochzeitssendung,
ja,
bei der auf der Hochzeit ein Hypnotiseur aufgetreten ist und der Gastbräutigam da mitgemacht hat, mhm, und auch die beklopptesten Sachen gemacht und am Ende gesagt hat, ich kann mich an alles erinnern, aber da spielt man einfach mit, wenn man hypnotisiert wird. Das ist ein unausgesprochenes Geheimnis. Man spielt einfach mit.
Heißt Hypnotisieren einfach die Leute so unter Druck setzen, dass sie einfach gar nicht anders können. Ja, in einer Drucksituation, so wie ein Hochzeitsantrag auf einem Kreuzfahrtschiff vor 300 Leuten, ja, im Spotlight, willst du meine Frau werden? Und natürlich, ja, sagt sie ja, weil, ja, du wirst es ja nicht versauen.
Und deshalb auch bei der Hypnose dieses, schau mir ganz tief in die Augen, ja, dieser Blick, der vom Hypnotiseur ausgeht, sagt, ach, wenn du jetzt nicht mitspielst, bist du ein Tod, bist du eine tote Person nach der Raven
is back.
Wenn du jetzt nicht mitspielst, hast du verloren. Du musst jetzt tun, was ich dir sage.
Schön,
danach bist du so bist du so klein mit Hut, dann machst du einfach mit. Und ich sage euch, Leute, hier und jetzt, heute, wir stehen auf, wir wehren uns. Wir geben nicht mehr vor, dass Hypnose bei uns funktioniert. Wir sagen dem Hypnotiseur, du bist ein Trottel, hör auf damit. Ich bin nicht hypnotisiert, ich bin nicht in der Anderswelt.
Es wird Zeit für ein Aktionsbündnis gegen Hypnose.
Ja, das ist doch wirklich, also ja, das war mein Erlebnis aus der Anderswelt in Bottrop-Kirchhellen.
Bei mir gibt's ein Bubble-Update. Ich muss mal wieder ein Update durchgeben. Ich bin irgendwo anders wieder abgestürzt, kann man sagen, in meinem Algorithmus.
Falsch abgebogen.
Ja, falsch oder auch genau richtig. Das werden wir jetzt gleich sehen.
Ja.
Ich bin in die sogenannte Bushcrafting-Bubble abgestürzt.
Gesundheit. Was ist es?
Das sind so Videos von so Leuten, die rausgehen in die Natur und mit einfachsten Mitteln da was bauen, im Prinzip. Ohne elektrische Hilfsmittel, eigentlich mit einer Säge, Messer, eine
also
Zellplane.
Also in der Waldschrat-Bubble eigentlich.
Ja, so ein bisschen. Ich habe mir das aber eigentlich angeguckt, um einfach so ein bisschen runterzukommen, weil da wird oft gar nicht gequatscht und es ist schön, es gibt gute Naturaufnahmen. Man muss ein bisschen gucken, wen man da anguckt. Es gibt auch viele so strange Typen oder auch so Saschas, die irgendwie die Bermudas gegen eine Schnittschutzhose getauscht haben und jetzt irgendwas über Natur erklären wollen,
yeah,
weil sie immer zwei Monate in Peru Work and Travel gemacht,
ja, genau,
haben. Aber die will ich nicht. Ich will einfach Leute, die nichts quatschen und einfach irgendein Feuer machen und da einen Käse drauf braten und übers Brot schmieren. Sowas.
Käse.
Und das beruhigt mich total. Und jetzt bin ich aber so weit, dass ich das auch machen will. Aber
willst du das machen oder willst du auch so Videos drehen?
Nein, ich will keine Videos drehen. Ich will einfach nur Bushcrafting machen. Aber das Problem ist, man muss ja da komplett weg von der Gesellschaft. Das heißt, mhm, die Leute, die fahren dann immer so 4 Stunden mit dem Auto und dann wandern sie nochmal 5 Stunden, bis sie irgendwo sind, wo niemand ist.
Ja.
Das will ich nicht, weil der Teil will ich mir sparen. Ich gehe einfach in den Park, habe ich mir überlegt, hier in Köln. Nicht 5 Stunden wandern, sondern 5 Minuten zu Fuß. Und dann gehe ich da mit meinem 2.000 Euro Schlafsack, weil die Typen sind auch immer verdammt gut ausgerüstet.
Natürlich.
2.000 Euro Schlafsack, eine alte DDR-Zellplane, weil ich gelesen habe, die seien verdammt gut. Dann kaufe ich mir so ein Riesenmesser und dann bin ich vielleicht einfach bald im Stadtwald oder im Blücherpark
und
oder so.
Und wirst direkt nach 2 Sekunden von der Polizei abgeführt,
ich
weil du ein Riesenmesser dabei hast.
Ich habe mir überlegt, vielleicht könnte ich da auch einen neuen Raben suchen für meine Chris Raven Aktion. Die Prophezeiung.
Wahrscheinlich so eine Stadttaube, die dann einfach so dein Tier wird. Aber das finde ich gut, weil dann bist du noch, du bist zwar in der Natur, aber du kannst auch noch fußläufig zu Rewe.
Ja, genau. Und in Köln besonders gut, weil die Rewe-Dichte ist ja sehr, sehr hoch. Man ist immer 5 Minuten vom nächsten Rewe entfernt. Höchstens, allerhöchstens. Und das würde natürlich super passen für mich. Also wenn jetzt jemanden sieht am Aachener Weiher, eingemurmelten Schlafsack, vielleicht bin ich das, vielleicht auch nicht. Und Julia, bist du auch in der Bubble abgestürzt jetzt?
Es ist sehr gut, dass du fragst, weil ich bin tatsächlich gerade in der Bubble. Ich bin nämlich gerade in der Kochwelt unterwegs und da gibt es ein ganz spezifisches Thema und das ist Kartoffelpüree-Zubereitung.
Mmh.
Kartoffelpüree, ein Riesenthema. Man denkt es nicht, aber man kann es auf so viele verschiedene Arten und Weisen machen. Und ich hatte letzte Woche
das
wirklich...
Das ist das Deutscheste, was ich je gehört habe.
Ich muss das aber jetzt wirklich mal sagen. Ich hatte ein Aha-Erlebnis. Ich habe mich da wirklich tief reingefuchst und ich habe wirklich verschiedenste Arten von Kartoffelpüree ausprobiert. Aber ich habe eine Epiphanie, eine Erleuchtung gehabt beim Kochen. Ja. Das war so geil. Ich muss ganz kurz Disclaimer, das Gericht wird nicht vegetarisch zubereitet, aber es hebt das Kartoffelpüree auf ein ganz neues Level.
Mhm.
Es geht darum, die Kartoffeln erstmal zu schälen und dann in kleine Würfel zu schneiden, damit die auch alle gleichmäßig durch sind. Dann kocht man sie, aber, und jetzt kommt der entscheidende Schritt, man kocht sie nicht in Wasser, man kocht sie in Hühnerbrühe.
Oh, aha.
Das klingt jetzt erstmal so, was, wieso? Und glaubt mir, Leute, macht es einfach. Tut, was ich euch sage. Kocht eure Kartoffeln in Hühnerbrühe. Wenn sie durch sind, nehmt ihr sie raus. Dann könnt ihr sie mit einer Gabel zermanschen. Mhm. Und ihr werdet es nicht glauben. Es ist richtig krass. Dann haben sie schon einen richtig geilen Geschmack angenommen. Mhm. Und dann wird's aber noch geiler. Und zwar mit folgenden zwei Schritten. Als nächsten Schritt macht man Butter rein. Und zwar nicht aus dem Kühlschrank kalte Butter rein, sondern... Mhm. Die Butter muss vorher in einem kleinen Topf erwärmt werden.
Da bin ich raus, mir viel zu aufwendig.
Nein.
Kochen ist bei mir maximal zwei Schritte.
Ich weiß, aber es lohnt sich. Der Weg lohnt sich. Es ist wie der Jakobsweg des Kartoffelpürees. Es
Hühnerbrühe, lohnt sich. Nein. Butter, es ist mir ein Schritt zu viel.
Es lohnt sich, das Ergebnis ist phänomenal. Ihr müsst die Butter warm werden lassen, dann tut ihr die Butter rein, dann verrührt ihr. Ganz wichtig, dass ihr die Butter als erstes macht.
Verrühren auch noch.
Dann verrührt ihr das. Und dann kommt der dritte Schritt, dann kommt Sahne ins Spiel. Mhm. Und zwar nicht aus der Tüte direkt rein. Ihr macht sie in einen Kochtopf und dann macht ihr da Knoblauch rein, so 3, 4, 10.
Ja.
Könnt ihr einmal so halbieren und reintun. Und ein Stängel Rosmarin. So, und das lasst ihr
Rosmarin
jetzt,
auch
das
noch.
Lasst ihr jetzt 5 bis 10 Minuten leicht köcheln. Dann holt ihr das Zeug da raus mit der Schaumkelle, holt ihr alles Knoblauch, Gestrüpp, alles rausholen. Mhm. Das nur, oder ihr macht es durch ein Sieb, könnt ihr auch machen. Mhm. Und die Sahne dann in das Kartoffelpüree reinrühren. Und dann macht ihr noch ein bisschen Schnittlauch drauf.
Alles klar, Johann Lafer.
Ich muss jetzt sagen, ich bin so tief in der Kartoffelpüree-Bubble gerade, dass ich jetzt wirklich mit bestem Gewissen behaupten kann, das ist das beste Kartoffelpüree, was ich in meinem ganzen Leben gegessen habe.
Aber was heißt das? Guckst du Videos auf YouTube, wo die Kartoffelpüree machen?
Ich gucke TikTok, YouTube, ich lese mir Rezepte durch, ich mache alles. Ich bin nämlich auf der Suche gewesen nach dem ultimativen Kartoffelpüree und der Trick mit der Hühnerbrühe ist das ultimative, mehr geht nicht.
Es gibt doch auch diesen TikTok-Ofenkartoffeln-Trend oder so, habe ich bei Spiegel gelesen.
Ja, das sind Knoblauchkartoffeln.
Aber ein Ding ist, wenn über einen Trend von TikTok berichtet wird, dann ist der Trend eigentlich schon wieder der Hype schon wieder vorüber, ne?
Ja, das Problem ist, dass wir das immer als letztes mitkriegen, weil wir halt nicht bei TikTok unterwegs sind, weil da werden, glaube ich, wirklich geile Rezeptideen.
Zu alt.
Wir sind einfach zu alt.
Wahrscheinlich.
Wir sind alt und peinlich. Aber probiert bitte dieses Kartoffelpüree aus.
Und ich werde gleich nach der Podcastaufnahme meinen Rucksack packen, werde jetzt mein Messer und nehme noch ein bisschen eingetuppert von deinem Kartoffelpüree mit, wenn ich keinen Hasen am Aachener Weiher finde, den ich erlegen kann.
Ja, lass sie schmecken auf jeden Fall.
Das war's mit dem Bubble Update. Nochmal zu Vincent Raven. Also,
Korax.
Die Prophezeiung.
Ja, bitte?
Mein Freund hat ja gesagt, dass der Briefkasten von Vincent Raven überquillt.
Ja.
Meinst du?
Wie bei uns.
Ja, meinst du, Vincent Raven ist vielleicht auch ein Drini? Er kann die Post wohl offensichtlich ja nicht annehmen.
Ja, vielleicht ist die Angst vor der Post so groß geworden, dass er dann einfach das Land verlassen hat. Das kann ich auch verstehen.
Und vielleicht hat er auch seine Raben nur, weil er nicht so gerne mit Menschen spricht. Vielleicht ist er einfach ein astreiner Drini. Schwarze Seen, Tanz.
Der nächste Training des Monats, Vincent Raven. Herzlichen Glückwunsch.
Vielleicht meldet er sich ja mal bei uns, das wäre schön.
Da sind wir auf jeden Fall schon beim guten Thema, denn heute steht das Highlight des Monats an. The Drinny of the Month wird mal wieder gewählt. Beziehungsweise wir haben ihn schon ausgewählt und jetzt ist Zeit für einen Tusch.
Congratulation. Drinny of the Month.
Die Prophezeiung.
Schwarze Seelentanz.
Drinny des Monats ist Tobi, der eigentlich gar nicht Tobi heißt. Aber dazu kommen wir. Dazu kommen wir jetzt.
Mit welcher Geschichte gewinnt denn Tobi?
Die wird jetzt von mir verlesen. Hallo liebe Drinnys. Kurz vorab, solltet ihr meine Mail im Podcast vorlesen, nehmt bitte nicht meinen richtigen Namen, sondern nennt mich Tobi.
Also okay. Hat er sich jetzt Tobi ausgedacht?
Er hat sich Tobi ausgedacht.
Er heißt eigentlich nicht Tobi.
Er heißt eigentlich nicht Tobi.
Auch nicht Tobias.
Nein, er heißt ganz anders. Und ich möchte jetzt eine Frage stellen. Du kannst dir jeden Namen nehmen, den der Welt, den es gibt. Mhm. Oder auch den es nicht gibt. Mhm. Und du entscheidest dich für Tobias.
Ja.
Du könntest auch Hieronymus nehmen oder Fatih McFartfeld.
Oder Farid
Ubi. Du kannst alles nehmen und nimmst Tobi. Das muss man wollen, das sage ich dazu. Aber weiter geht's. Hier also meine Bewerbung zum Drinny des Monats. Meine Freundin hat mir vor ein paar Jahren zum Geburtstag 2 Tickets für ein Gin-Tasting geschenkt. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie sie darauf gekommen ist, weil ich gar keinen Gin trinke und mich auch null für Alkohol interessiere. Aber sie war so überzeugt davon, dass ich mir mal gewünscht hätte, zusammen mit meinem besten Freund zu einem Gin-Tasting zu gehen, dass ich es ihr fast selbst geglaubt hätte. Dazu muss man sagen, dass besagter Freund schon lange nicht mehr mein bester Freund war, eigentlich auch immer nur ein guter Freund war und sich das Ganze inzwischen zum guten Bekannten hat. Als meine Freundin und ich zusammenkamen, habe ich ihr damals nur erzählt, das wäre mein bester Kumpel, weil ich dachte, sowas muss man haben, um nicht wie ein verzweifelter Einsiedler zu gelten. Jedenfalls hatte ich dann diese Tickets für das Gin-Tasting und sollte mit meinem besten Freund dahin gehen. Hochprozentigen Alkohol pur trinken mit 20 anderen fremden Leuten und einem guten Bekannten. In meinen Augen ein absolutes Horrorszenario. Ich wollte aber meiner Freundin nicht vor den Kopf stoßen. Als der Abend dann kam, habe ich tatsächlich pünktlich die Wohnung verlassen. Statt zum Gin-Tasting zu gehen, bin ich allein ins Kino. Star Wars Episode 8. Es war mega geil. Danach habe ich noch eine sehr lange Runde um den Block gedreht und damit es zeittechnisch hinkommt, habe ich dann noch am Kiosk einen richtig ekelhaften kurzen gekauft und auf dem Heimweg getrunken, damit ich auch eine stilechte Fahne habe. Naja, rückblickend nicht mein stolzestes Erlebnis. Mach weiter so, liebe Grüße. Tobi, ja, du hast es verdient, du bist Trainee des Monats.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Aber bitte redet doch mit euren PartnerInnen darüber, wenn ihr irgendwas gar nicht mögt.
Ja. Vor allem auch der Gin-Hype ist ja jetzt zum Glück wieder vorbei.
Der,
ne,
ist ja eigentlich schon seit 10 Jahren vorbei, das, aber der schwappt immer noch so weiter.
Das Interessante, wenn man so in Kleinstädten ist, auch da, wo ich herkomme, da kommt das gerade so an. Da kommt auch jetzt gerade, ja, Handlettering an und ich bin sicher, nächstes Jahr kommt da auch Electro-Swing, ja, noch an.
Handlettering, Poetry Slam und Gin-Wortspiele. Das kommt auch gerade so bei der Christenbubble schon an. Ja, also wenn, genau, es da ankommt, ist wirklich letzte Station. Da müsst ihr jetzt wirklich mal aufpassen, was ihr da macht. Naja, Tobi, herzlichen Glückwunsch, du bekommst das Drini-Care-Paket. Zu den anderen beiden GewinnerInnen, Noelle und Kitty, ihr bekommt eure auch noch. Wir haben es noch nicht zur Post geschafft, aber ihr kennt uns ja, wie wir sind. Und wir wollen dann jetzt, wir haben uns fest vorgenommen, die drei alle zusammen zu verschicken. Dann vielleicht machen wir es auch immer so, dass wir immer drei zusammen, also alle 3 Monate zur Post. Das reicht auch. Also einmal, ja, im Monat ist wirklich
und
hart.
Und nächsten Monat sagen wir werden alle 4 gemeinsam zusammen verschicken.
Kitty und Noelle, es tut uns leid. Aber naja, wir haben euch schon vorgeworfen. Wir haben gesagt, es kann lange dauern, bis wir es zur Post schaffen. Wir, ja, sind drin.
Dafür ist die Vorfreude dann größer. Und Vorfreude, ja, Vorfreude ist die schönste Freude. Genau.
Ja gut, herzlichen Glückwunsch, Tobias. Super Geschichte. Es tut mir auch irgendwie leid, aber auch irgendwie lustig. Und wir hören uns wahrscheinlich dann nächste Woche wieder zum Drinni-Dienstag.
Ja, Tobi, Drinni of the Month, Februar 2021.
Die Prophezeiung.
Schwarze Seelen tanzt.
Und wenn ihr irgendwo in eurem Herzen ein gutes Gefühl verspürt, wenn ihr unseren Podcast hört, ihr euch gut unterhalten fühlt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung bei Apple Podcasts gibt.
Wir freuen uns auch, wenn ihr uns abonniert, dann wisst ihr immer, wenn eine neue Folge rauskommt. Das ist ganz schön praktisch.
Ja, und ansonsten hören wir uns dann hoffentlich nächsten Dienstag wieder.
Bleibt drin, bleibt gesund. Und eine schöne Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.